You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Eine neue Episode vom German Gunners Podcast. Herzlich willkommen zur Ausgabe 329. Wie zuletzt auch an dem Mikrofon Felix und Simon. Hi Simon.
Hi Felix.
Bevor wir ins Fußballerische einsteigen, ich hätte gerne etwas von euren wärmeren Temperaturen da im Süden und Südwesten bei euch.
Ja, so viel wärmer ist es gar nicht. Also war heute, glaube ich, auch relativ ungemütlich draußen.
Aber wir sind immer noch Eisschrank in Berlin. Das reicht jetzt. Ich habe gesehen, dass es bei euch immer wärmer ist. Also gefühlt.
Ja, das stimmt. Also 5 Grad, glaube ich.
Ja, die würde ich sogar schon nehmen. Ich habe immer -5 morgens, deswegen. Aber ein anderes Thema. Also jedenfalls hier in Berlin lächelt jeder nach Frühling und wärmeren Temperaturen. Es hilft auch nichts, wenn Christian dann aus Australien immer irgendwelche Fotos vom Strand und vom Meer schickt. Da schicke ich immer Schneefotos zurück, mit Absicht.
Ja, das stimmt. Aber wenn man sich so die Arsenal-Spiele, die letzten anguckt, ich habe es, glaube ich, in der Hangouts-Gruppe geschrieben, es regnet auch in London gefühlt seit 2 Monaten durch. Ja. Und ein schlechtes Wetter.
Ja. Nee, gruselig. Und die Arsenal-Frauen haben ja auch am Wochenende nicht gespielt, weil es kurzfristig abgesagt wurde wegen Regen und so. Also so richtig gut und zufrieden ist, glaube ich, keiner mit dem Wetter momentan.
Und dementsprechend sieht unser Platz auch aus.
Ja, es ist... in der Tat ist mir auch aufgefallen. Hat aber in dem Sinne nichts, oder hat nicht dazu geführt, dass wir in irgendeiner Form ausgerutscht sind am Wochenende. Womit wir ein bisschen bei den Themen für diese Episode werden. Wir wollen nochmal zurückblicken aufs Pokalwochenende. Gar nicht, dass wir das Spiel jetzt nochmal 1-1 durchdeklinieren. Ich glaube, dafür war es im Kontext dieser Saison und auch vor dem Hintergrund der nächsten Spiele noch nicht wichtig genug, aber so ein paar interessante Sachen haben sich dann ja doch ergeben. Leider wie immer durch kurzfristige Ausfälle und Verletzungen. Aber der Schwerpunkt soll natürlich auch aufs morgige Spiel sein. Dann bei den Wolves am Mittwochabend um 21 Uhr und wollen ein bisschen diskutieren, wie wir in der Liga stehen. Die Spiele kommen in hoher Taktung. Mittwoch gegen die Wolves, Sonntag dann das Derby bei den Spurs und im Endeffekt hat sich ja eigentlich gar nicht so viel verändert in der Liga. Klammern wir das aber erstmal auf. Ausblicken noch kurz zurück aufs Pokalwochenende. Wir sind ja in das Spiel gegen Wigan gegangen mit einer, wenn man einige Fans gelesen hat, schon wieder Nahtoderfahrung am Donnerstagabend in Brentford mit dem, ich will nicht sagen, es war nicht enttäuschend, aber ich war auch nicht zufrieden mit dem Unentschieden, ganz klar. Ziel und Aufgabe für das Pokalwochenende war es also, dafür zu sorgen, zum einen natürlich zu gewinnen, aber ich glaube, es war auch schon wichtig, Tore zu erzielen, Spielfreude zu zeigen. Insofern kann man doch sagen, dass eigentlich dieser Wunsch, diese Mission, auch wenn es gegen den Drittligisten war, nahezu perfekt erfüllt wurde. Oder wie siehst du es?
Absolut, absolut 100%. Und ein Faktor auch noch, dass man entsprechend die Spieler etwas schonen kann. Du hast die Taktung angesprochen. Da fand ich, war es das perfekte Spiel. 15 bis 20 Minuten Vollgas geben, das Spiel klar entscheiden und dann die restlichen 60 Minuten im Anführungszeichen Schongang, war alles perfekt für mich.
Ja, wann hatten wir da schon mal, dass wir ein Spiel mehr oder weniger nach 30 Minuten entschieden haben? Davon glaube ich auch nicht zu hoch hängen dann. Klar, also du hast es gesehen, auch City hat sich gegen den Drittligisten schwer getan am Wochenende und sind ja auch einige Premier League-Mannschaften ausgeschieden oder haben nur knapp gewonnen. Also es ist alles andere als selbstverständlich. Und ich finde auch aufgrund der hohen Taktung der Spiele, die wir derzeit haben, plus ja, Ausfälle, kurzfristige Verletzungen, also sehr viele kleine Wehwehchen, die der Kader irgendwie mit sich schleppt. In dem Sinne alles andere als selbstverständlich, dass wir nach 26 Minuten 4-0 führen. Von daher glaube ich, muss man das der Mannschaft insgesamt sehr, sehr hoch anrechnen. Ich finde, wir haben in den letzten Jahren, insbesondere im FA Cup, auch schon ein anderes Bild gezeigt. Und dass wir das so hingekriegt haben, fand ich, war eher wieder ein Schritt nach vorne, was so ein bisschen die, ja, ich will nicht sagen, Mentalität des Teams angeht. Das würde ich auch gegen Brentford nicht absprechen, aber keine Ahnung, vielleicht war es jetzt der andere Wettbewerb, aber beispielsweise in der Liga in Brentford wirkten wir doch irgendwie ein bisschen sehr gehemmt. Und das war, fand ich, am Sonntag gar nicht. Da hat man von vornherein gesehen, gleich zu Beginn, dass die Mannschaft ja irgendwie befreiter gespielt hat, mehr Spielfreude gezeigt hat. Ist es dann nur der Druck, dass Man City nicht hinter einem steht im FA Cup?
Ja, es ist schwer zu sagen. Natürlich kam uns, glaube ich, der Gegner sehr gelegen. Zwar, wie du sagst, Drittligamannschaft, das kann man sich auch schwer tun. Es war jetzt im eigenen Stadion, es war jetzt nicht irgendwie diese Away-Atmosphäre, wo man vielleicht im Pokal öfter mal Probleme kriegt. Dann die Taktik von Wigan habe ich auch nicht ganz verstanden. So richtiger Low-Block war es eben nicht.
Das hat war uns ja natürlich gar keine Taktik.
Genau, das war, vielleicht war das Thema und deswegen würde ich das auch nicht zu hoch hängen, aber das hat natürlich dazu beigetragen, dass eben ein Eze, ein Norgard eben auch Pässe spielen konnten, die du halt so in der Premier League vermutlich nicht mit dem Erfolg spielen kannst. Von daher fand ich es natürlich auch für gerade diese Spieler, die jetzt nicht so viel Einsatzzeiten bekommen oder vielleicht nicht das größte Selbstvertrauen haben, extrem wichtig, dass eben so ein Spiel auch mal dabei ist und dass man es eben so klar und deutlich entscheidet und nicht sich zu einem 1-0 am Ende durchringt, was natürlich auch zu einem Weiterkommen reicht. Aber wie du sagst, ich glaube, das war schon ein positiver Impuls in die richtige Richtung, gerade wie wir das Spiel gestaltet haben. Und von daher kam es irgendwie zur richtigen Zeit.
Ja, denke ich auch. Und Arteta hat es ja auch heute vor dem Wolfsspiel auf der Pressekonferenz nochmal angesprochen, aber auch nach dem Spiel schon gesagt, dass es halt einfach auch etliche Spieler gab, die irgendwie Minuten benötigen. Sagen wir ja auch immer, ne? Also offensichtlich keine, in dem Sinne kein Geheimnis. Und wenn sich dann solche Minuten ergeben, die auch mit einem entsprechenden Erfolgserlebnissen verknüpft werden können, ist das, glaube ich, relativ wichtig. Also du hattest Eseo Norgard angesprochen, aber Ben White war ja auch so ein Spieler, der dann irgendwie länger mal nicht gespielt hat. Zwar wieder es nicht 90 Minuten geschafft hat zu spielen, aber immerhin 80 fast, bevor er dann irgendwie leicht angeschlagen runterging. Aber das sind natürlich alles so, da sind im Endeffekt Spieler, die wir, so leid es mir halt tut, auch wirklich, die wir dringend noch benötigen werden, wenn das mit den Verletzungen und kurzfristigen Ausfällen halt so weitergeht. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass diese Spieler auch die Minuten bekommen. Und mich wundert es immer, dass sie die in der Premier League nicht kriegen, weil sie aus meiner Sicht ja alle 2 bis 3 Wochen, wenn sie dann irgendwie mal einen Pokalwettbewerb spielen oder irgendwie in den Champions League spielen, in dem es nicht mehr um so viel geht, da ist es mit dem Spielrhythmus dann insofern dann ja schwierig. Und ich finde, Eze ist eigentlich das beste Beispiel. Er hat jetzt mal auch aufgrund der Wehwehchen bei Ødegaard, die ja auch jetzt irgendwie wieder anhalten, weil er sich im Brentford-Spiel verletzt hat, nochmal leicht. Der hat jetzt einfach ja auch mal ein paar Spiele am Stück gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass er auf einmal jetzt in den Rhythmus gekommen ist, aber bei Eze habe ich jetzt am Sonntag gegen Wigan halt endlich mal die Dinge gesehen, wo ich gesagt habe, ja, genau das ist es eigentlich. Dafür haben wir ihn geholt. Für Pässe, für Ballsicherheit im Mittelfeld, für gute Zuspiele, also all das, was er eigentlich, klar, man kann, wenn man jetzt negativ ist, würde man ihm sagen, all das, was er nicht gezeigt hat, als es hätte zeigen können, positiv formuliert, er hat jetzt mal irgendwie, ist jetzt irgendwie mal endlich in den Rhythmus gekommen und hat dann vielleicht diese Gelegenheit auch mal genutzt, sein Können halt zu zeigen. Und eigentlich ist aus meiner Sicht, müsste er jetzt die nächsten Spiele auch erstmal spielen, gerade um wieder in so einen Rhythmus zu kommen, weil zum Beispiel Ødegaard hat ihn halt aufgrund seiner kurzfristigen vielen Ausfälle halt nicht.
Ja, das stimmt schon. Ich bin mir auch bei Eze nicht immer ganz sicher, ob es wirklich der Rhythmus ist, weil zum Beispiel auch das, ich glaube, das Spurs-Spiel war es ja, wo er die 3 Tore geschossen hat, da war er auch davor jetzt nicht irgendwie wochenlang,
ja, klar,
dass
natürlich
er in Rhythmus war. Deswegen, ja, ich hoffe, es bewegt bei ihm was. Vielleicht war es tatsächlich auch ein bisschen Selbstvertrauen. Ich kann ich schwer einschätzen, aber du sagst es, wenn Ødegaard jetzt noch ein bisschen ausfällt, gibt es ja gar nicht so viele Optionen dann, dadurch, dass Havertz ja parallel dazu auch erstmal nicht fit ist, zumindest nicht bis zum Wochenende, dass es da morgen, glaube ich, eine sehr gute Chance gibt, dass Eze wieder startet.
Ja, und ich meine, er hat ja gezeigt, dass er das halt auch kann. Also ich finde das dann immer fast schon ein bisschen frustrierend, wenn man dann einen Spieler, also man weiß ja quasi aus seiner Zeit bei Crystal Palace, zu was er halt technisch in der Lage ist und auch was er an Torabschüssen produzieren kann, was er ja auch diese Saison in der Nationalmannschaft beispielsweise schon gezeigt hat und wie wenig dann halt in den Premier League-Spielen, die er dann auch gespielt hat zuletzt, eigentlich bei rumgekommen ist. Also wenn wir jetzt über Brentford nochmal sprechen, will ich das gar nicht irgendwie so, war ich schon ein bisschen enttäuscht, gar nicht, weil wir es irgendwie im Kollektiv nicht hingekriegt haben, aber ich hatte den Eindruck halt, okay, gut, du kannst in Brentford, musst du, entweder du bist kollektiv so gut, dass Brentford keine Chance hat und wenn es im Kollektiv halt nicht klappt, dann brauchst du halt einfach an dem Abend beispielsweise Spieler, die über sich hinauswachsen oder die halt irgendwie an ihrem oberen Leistungslimit spielen. Und wenn du dann halt nur einen Declan Rice hast beispielsweise, wo man sagen würde, ja, der hat gerade dann Normalform oder der sorgt mal für den einen oder anderen besonderen Moment. Und bei anderen Spielern ist es dann halt dann gerade zu dem Zeitpunkt, wo du es wirklich mal benötigst, da nicht. Das ist dann das, was mich immer so ein bisschen enttäuscht. Und ich finde, Eze ist so ein gutes Beispiel. Er kann unfassbar viel. Aber zu den Zeitpunkten, wo wir es hätten benötigt in der Vergangenheit, kam einfach zu wenig.
Ja, und ich glaube, er ist nicht der Einzige. Irgendwie zieht sich das aus meiner Sicht durch die ganze Saison, auch über mehrere Spieler. Bei Saka ist es ähnlich. Irgendwie, also alle kommen nicht so an ihr eigentliches Leistungsvermögen ran, auch nicht nur in einzelnen Spielen. Und ich frage mich auch, woran das liegt, ob das dann wirklich am Kollektiv liegt oder was da der Grund ist. Ich kann es auch nicht ganz... ganz nachvollziehen, weil sie können es ja, sie verlernen ja nicht über Nacht das Fußballspielen, wie du sagst.
Ja, ich glaube, also bei Saka und auch bei Ødegaard ist es, glaube ich, schon auch ein bisschen durch, also Saka ist aus meiner Sicht nicht hundertprozentig fit. Mhm. Ich glaube, der schleppt schon auch so die ein oder andere kleinere Verletzung mit und je nach wie hoch die Belastung halt war, bricht das aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen mehr durch oder nicht, aber man hat halt auch schon gesehen, gegen Wigan musste er dann ja kurzfristig doch noch spielen. Das ist ja auch wieder also sinnbildlich quasi gewesen. Er hat dann immer nur 45 Minuten gespielt. Gegen Brentford wurde er ja eingewechselt, aber war halt völlig wirkungslos. Also das war fast schon so ein, keine Ahnung, Verzweiflungswechsel so ein bisschen. Aber da habe ich, glaube ich, einfach den Eindruck, das habe ich auch hier schon mehrfach im Podcast ja gesagt, ich finde, Saka hat einfach viel zu viel gespielt die letzten Jahre. Mhm. Und ich glaube, diese Saison schlägt sich das halt durch.
Also, in dem jungen Alter.
Ja, klar. Und bei Ødegaard ist es jetzt einfach die Verletzung. Der ist aus meinen, also Ødegaard braucht halt Spielrhythmus. Ich finde, er mehr als vielleicht andere brauchte irgendwie einen Spielrhythmus. Und jedes Mal, wenn er irgendwie kurz davor war und man gedacht hat, ah, okay, jetzt klappt es, jetzt ist er wieder im Rhythmus, jetzt hat er auch mal wieder so diese Ødegaard-Momente, ne? Also so, keine Ahnung, irgendwie ein Pass, den halt nur er spielen kann oder keine Ahnung, in Szene setzen, selbst Tore schießen, dann ist er halt wieder verletzt und angeschlagen und fällt irgendwie 2 oder 3 oder 4 Spiele halt aus. Also ja. Ich meine, diese Situation aus dem Brentford-Spiel war ja irgendwie sinnbildlich für seine Saison auch.
Ja, also, das stimmt, ja.
Genau, aber also das ist aus meiner Sicht einer der Punkte, wo ich halt sagen würde, okay, gut, wenn du halt irgendwie Spieler hast, die, ich sag jetzt mal, eher in der zweiten Reihe sind wie Eze, dann willst du die, wenn sie denn halt mal spielen, finde ich, brauchen sie auch irgendwie so eine Leistung wie halt gegen die Spurs, die er gemacht hat, die hätte ich halt häufiger gerne nochmal gesehen. Genau, gegen Wigan war das natürlich erste Klasse, allein aufgrund der Assists und generell die ganze Art und Weise, wie er sozusagen im Offensiv-Mittelfeldbereich gespielt hat. Aber jetzt muss das aus meiner Sicht halt dann auch in der Premier League auf die Kette kriegen. Und ja, keine Ahnung, ich habe fast den Eindruck, er versteckt sich immer in der Premier League so ein bisschen. Ist aber übrigens auch ein Punkt, der mir in dem Brentford-Spiel noch aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich hatte den Eindruck, es haben sich viele versteckt und das war auch ganz schwer für die Ballverteiler im Mittelfeld irgendwie Anspielstationen zu finden. Klar, war es halt von Brentford auch gut zugestellt worden, aber ich finde, mein Eindruck ist auch, und das mag auch vielleicht ein bisschen an der Belastung der vielen Spiele liegen, aber ich habe den Eindruck, wir bewegen uns ohne Ball weniger als sonst.
Ja, und ich finde auch irgendwie, dass dann diese Einzelaktion, dass wenn einer mal einen Ball hat, dass die irgendwie nicht so zünden. Also ich hatte es heute auch wieder mit jemand anders über Saka. Wir sind natürlich extrem verwöhnt über die letzten Jahre, wie er gespielt hat. Und weil jetzt viele sagen, ja, er ist ausrechenbar, es ist sehr statisch, immer das Gleiche. Das hat er vom Spielstil schon immer gehabt. Nur er war einfach trotzdem nicht zu verteidigen, weil er halt einfach technisch, körperlich so stark war und fit, so fit war, dass er trotzdem das 1 gegen 1 immer gewonnen hat. Und da haben wir eigentlich genügend. Wir haben Madueke, wir haben Eze, wir haben Saka, wir haben Ødegaard, wir haben so viele Spieler, die eigentlich im 1 gegen 1 extrem gut sind, technisch versiert sind, und das brauchst du ja eigentlich gerade in solchen Situationen, wenn du sagst, es ist wenig Bewegung, Low Block, du kommst irgendwie nicht durch, dann bräuchten wir eigentlich viel mehr solcher Einzelaktionen, wo wir uns mal freispielen, und das kann ich mir zum Beispiel morgen gegen die Wolves auch wieder vorstellen, wenn dann Eze diesen Schwung mitnimmt, dass eben auch so Einzelaktionen mal wieder ein Spiel entscheiden.
Im Idealfall passiert das, weil Wolves werden Low Block spielen, und zu Saka noch ganz kurz, wir hatten sogar in der letzten oder vorletzten Episode ja kurz drüber gesprochen, über seine Bilanz auch diese Saison. Dass der Gegenspieler weiß, was von Saka kommt, ne, und auch die gegnerische Mannschaft weiß, wie man gegen Saka verteidigen muss. Aber in der Regel war er halt besser. Und ich glaube, nur diese Saison hat er einfach nicht diese körperliche Dynamik, diese körperliche Schnelligkeit, die er in den Jahren zuvor halt hatte. Ist ja ein gutes Stichwort. Er hat dann ja am Sonntag, auch weil Madueke auf der rechten Seite gespielt hat, eher in so einer zentralen Rolle gespielt. Und ja, keine Ahnung, das war okay, das war schon gut. Die nehme jetzt in der Arsenal-Fanwelt fast schon so eine Euphorie wahr, dass wir den neuen Zehner gefunden haben, oder dass Saka da jetzt irgendwie häufiger spielen müsste. Da sind wir aber wieder genau bei der gleichen Thematik, die wir eben hatten. Also von einem Zehner brauche ich halt einfach einen Spieler, der auch in der körperlichen Form ist, der dann halt mal das 1 gegen 1 gehen kann. Und also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich sehe Saka überhaupt nicht als Zehner.
Ich auch nicht. Also
weiß ich aber gar nicht. Klar, wenn ich das mit Ødegaard vergleiche beispielsweise, oder auch mit Havertz, der auch nicht der Zehner ist, aber der diese Rolle irgendwie so ein bisschen übernehmen kann. Aber halt ich jetzt zumindest mal Bedenken, oder bin noch nicht überzeugt. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen an der Punkt, den wir auch in der letzten Episode schon mal aufgegriffen haben, so diese Berechenbarkeit. Ne? Also du weißt, Saka wird links oder rechts vorbeigehen, Madueke wird es machen. Also Madueke ist das klassische Beispiel. Eigentlich müsste jeder Gegenspieler genau wissen, was passieren wird. Aber er ist halt technisch so versiert und so schnell und kann halt beidfüßig angehen. Und dann musst du als Gegenspieler dich ja irgendwann mal entscheiden. Ne? Gehst du nach links oder gehst du nach rechts? Und dann kann er halt vorbeiziehen. Bei Saka ist das eh nicht so. Und ich glaube, dieser Move, den Arteta gemacht hat in Richtung zentralere Rolle auf der 10, der hat jetzt bei vielen so ein bisschen die Hoffnung geweckt, wir werden irgendwie ein bisschen weniger ausrechenbar. Saka auf der 10 gibt eine neue Dynamik, und wir hätten da jetzt jemanden, der Tore schießen kann von da und solche Sachen. Aber also ich sehe das halt nicht. Ich glaube schon, dass wir irgendwas ändern müssen auch. Ne? Also Stichwort, wie wir gegen Low Blocks spielen. Aber ob die Lösung jetzt quasi Saka auf der 10 ist, sehe ich nicht.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist, der Spieler out of position irgendwie auf andere Positionen zu stellen, um sich nicht außenrechenbar zu machen. Das wird nicht den gewünschten Effekt bringen. Und ich glaube halt auch, Wigan ist halt einfach kein Maßstab. Die sind irgendwie Abstiegskampf, dritte Liga. Denn die Pässe von Norgaard, die haben ausgesehen wie, David Beckham. Das sah halt natürlich alles super aus, aber Premier League ist halt nochmal ein ganz anderes Pflaster. Deswegen kann man das vielleicht mal in so einem Cup-Spiel mal machen, das mal ausprobieren. Aber ich sehe es jetzt für die Premier League oder auch Champions League, sehe ich das irgendwie nicht als praktikables Mittel.
Ja, ich bin gespannt. Also in dem Sinne ist ja so ein bisschen die Frage, ich hatte es auch in die Hangouts-Gruppe geschrieben, wen setzt du halt auf die Bank? Ne? Also einer von Madueke, Saka oder Eze wird es dann halt werden am Mittwoch bei den Wolves. Wenn du davon ausgehst, dass Subimini und Wise zurückkehren, ist dann halt die Frage. Eigentlich aus meiner Sicht ist am ehesten Saka dann derjenige, der dran glauben muss, wenn ich jetzt die aktuelle Form und körperliche Verfasstheit mal irgendwie als Kriterien nehme. Aber in einem Premier League-Spiel Saka auf die Bank setzen, klar, kann man auch machen und ihn dann gegebenenfalls bringen. Aber meine Prognose für Mittwoch wäre jetzt, dass Saka beispielsweise auf der Bank erstmal sitzt. Mhm. Aber wie gesagt, ich sehe ihn halt irgendwie nicht als den Zehner, aber ich sehe sozusagen, glaube ich, und das hatten wir ja besprochen, auch schon, dass wir neue Lösungen brauchen, um gegen den Low-Block zu spielen. Und wenn es dann halt zumindest die Tendenz ist, dass wir sagen, wir spielen etwas variabler vorne, also dass Saka nicht die ganze Zeit auf der rechten Seite irgendwie festklebt und dagegen der Linksverteidiger des Gegners anläuft, sondern dass man halt mal sagt, man schiebt ihn mal in die Mitte, ein Havertz auf die rechte Seite oder man sagt auch mal, ein Trossard geht in die Mitte und Saka spielt mir auf links. Ich glaube, das ist dann eher so ein bisschen die Variante und Taktik, die man machen kann. Aber dass er jetzt Saka sozusagen der Zehner wird, würde mich überraschen. Also das ist ja bis jetzt meine Vermutung, Stand jetzt und meine Meinung. Ich weiß es nicht, wie es sich entwickelt. Ich meine, das Problem ist, dass du mit Madueke natürlich jetzt jemanden hast, der in Form, einigermaßen in Form ist. Ja. Gut, er könnte auch auf links spielen, aber dann hast du natürlich einen Trossard, den wirst du halt auch nicht auf die Bank setzen.
Das wollte ich gerade sagen. Ich habe jetzt auch unter Fans ganz oft gesehen, die wollen so ein England-Mittelfeld gefühlt, also mit allen drei genannten. Aber ich finde halt, sowohl Saka als auch Madueke sind auf der linken Seite einfach verschenkt, weil du irgendwie die größte Stärke nimmst. Und dann habe ich auch selten gesehen, dass sie sich da auf der Seite gut entfalten. Das ist dann immer so eine Notlösung, damit du die unterbringst. Aber ideal finde ich es auch nicht irgendwie.
Nee, und Eze hat ja auch schon mal auf der linken Seite gespielt. Ich glaube, gegen Villa war es ja auch. Das hat ja auch nicht so gut funktioniert. Ich glaube auch, dass da, also die Flügel sind besetzt und die zentralen Positionen sind besetzt mit Ødegaard, Havertz. Und dieses Out-of-Position-Spielen, klar, viele bringen jetzt irgendwie Merino als Beispiel immer an, dass das dann ja total gut wirkt und geholfen hat und dass man auch nicht dachte, dass Merino irgendwann im Sturm spielt und dass man es einfach mal ausprobieren muss. Ja, kann man machen, weiß aber nicht, ob die jetzige Saisonphase die geeignete dafür ist.
Für Experimente, ne?
Für Experimente. Also da muss es dann anders, dann, wenn wir 7 Punkte hinter Platz 1 sind, würde ich sagen, ja, okay, gut, wir könnten mal was ausprobieren. Aber noch liegen wir 4 Zähler vor.
Und bei Merino war es ja auch notgedrungen. Das war jetzt nicht ein Experiment, sondern man hatte einfach gar keine andere Option. Und ja, eben, dann genau. Kann sowas natürlich funktionieren. Aber sowas einfach zu machen, um mal was auszuprobieren, da sehe ich uns jetzt aktuell auch nicht in der Position, dass wir das machen können.
Nee, vor allem müssen wir es auch nicht. Also das ist ja immer so die Frage, musst du wirklich eine Veränderung machen oder willst du irgendwas verändern? Und ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Form aus dem Zwang heraus an etablierten Strukturen irgendwie rütteln werden.
Und ich glaube, es fehlt auch nicht viel. Also wenn die Spieler auf ihren angestammten Positionen einfach nochmal ein paar Prozent draufpacken können, dann ist es auch absolut in Ordnung. Dann reicht es auch vollkommen. Das war halt einfach diese Saison so ein bisschen das Problem, dass keiner so wirklich mal jetzt, so wie Mandy Rice ausgenommen, wirklich an Top-Level rankamen und dann eben solche Gedanken irgendwann entstehen, ja, muss ich mal was verändern. Aber ja, ich glaube, es ist vielleicht gar nicht notwendig, wenn die Spieler ein bisschen mehr ihr Level anheben auf ihren Positionen, dann sollte das funktionieren.
Ja, das wird interessant zu beobachten sein. Die Anzahl der Spiele kommt ja wirklich rapide. Ich glaube, jetzt die Woche nach dem Derby gegen die Spurs ist die letzte Woche, wo wir mal eine Woche frei haben. Danach ist immer englische Wochen, entweder nochmal mit dem Premier League-Spieltag Anfang März in Brighton, dann ist Champions League zweimal unter der Woche, dann ist ja auch das Liga-Pokalfinale Mitte März, also bin ich gespannt. Also offensiv gute Leistung gegen Wigan, unter vergleichbarer Gegenwehr in der Premier League sicherlich nicht so möglich gewesen, aber sei es drum. Defensiv wurden wir ja so gut wie nicht gefordert, was auch ganz gut war, weil das so ein bisschen, glaube ich, auch unsere momentan Achillesferse wieder ist, weil wir da doch relativ viele kleinere Ausfälle hatten, zuletzt auch. Timber wurde zwar geschont, halt, dann war Saliba gegen Brentford nicht dabei. Finde ich jetzt halt auch so ein maximal unglückliches Ding. Du willst halt einfach in solchen Auswärtsspielen, musst du einfach mal deine 1A-11 spielen. Das ist natürlich auch einfach blöd gewesen. Also ist einfach dann auch, ich finde, wir haben auch einfach sehr viel Pech mit kurzfristigen Ausfällen. Dann Sonntag gegen Wigan halt Calafiori kurzfristig raus, wo ich mir halt auch denke, Herrgott nochmal, du willst in den Spielrhythmus kommen, du möchtest irgendwie Einsatzzeit haben und dann wieder sowas. Ne? Also, wo ich
Ja,
auch.
und ich fand es echt schade, dass man jetzt die Chance erst mal gehabt hätte, dass man Lewis Skelly mal im Mittelfeld sieht. Da haben sich auch alle gefreut, als sie die Aufstellung gesehen haben. Auch wieder so ein Thema, man hätte es in so einem Spiel mal ausprobieren können. Ja, hat leider nicht geklappt. Musste doch wieder nach links hinten.
Ja, und in der Premier League machst du es ja eigentlich nicht, weil du
Ja.
da nicht den Bedarf hast. Und mit Incapié und Calafiori haben wir eigentlich ja zwei etablierte Linksverteidiger. Und Lewis Skelly ist halt so ein, ja, keine Ahnung, muss aufs Achtelfinale im Pokal hoffen, dass er da nochmal ran darf. Ist bitter. Genau, aber zeigt halt so ein bisschen, dass wir, ja, es an ganz vielen Stellen immer noch so ein bisschen zwickt und weil der Ausfall von Havertz kommt auch noch dann hinzu. Uns fehlen halt, ja, sagen wir mal so, von der zweiten Garde einfach die Spieler, die wirklich auch permanent präsent sind, um ein bisschen in so einen Rhythmus zu kommen. Gegen Wigan war das jetzt insofern nicht ganz so gravierend. Und da war es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir in der Tat sehr schnell klar geführt haben, dass dann auch Saliba beispielsweise die 90 Minuten nicht spielen musste. Gut, ja, eine Runde weiter im Pokal. Ich habe gebetet, dass wir nicht gegen Liverpool, nicht gegen Newcastle, nicht gegen Manchester City spielen müssen. Hat sich insofern ergeben. Wieder Drittligist im Achtelfinale, allerdings diesmal auswärts, aber sollte aus meiner Sicht genauso angegangen werden können, wie jetzt das Spiel gegen Wigan.
Genau. Ja, da kommt uns dieses ein bisschen das Losglück, was sonst
Ja,
vielleicht
muss auch
immer
mal
eher City
sein.
hatte im FA Cup.
Ja.
Ja, aber das genau das brauchst du in so einer Saison, wo ich glaube, wir haben jetzt schon mehr Spiele als zum Beispiel Manchester United in der ganzen Saison haben wird. Und wir haben Mitte Februar. Da brauchst du dann auch manchmal in so Cup-Wettbewerben auch einfach Losglück, dass du dich da mal ein bisschen schonen kannst, rotieren kannst. Und ja, da hatten wir echt Glück dieses Jahr bisher.
Einmal das, zumal das ja auch relativ zeitnah schon am Wochenende 7., 8. März gespielt wird. Also du hast insofern halt auch nicht so viel Gelegenheiten da jetzt groß dich vorzubereiten und irgendwie Spieler nochmal zu schonen.
Und es ist direkt vom Champions League Auswärtsspiel dann, glaube ich, vom Achtelfinale direkt
Genau,
davor.
eben genau. Und da kannst du dann halt nochmal gut schonen und auch wenn Mansfield Town jetzt irgendwie Burnley rausgeworfen hat. Haben sie, glaube ich, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist jetzt auch kein Maßstab. Ne? Also klar, das ist dann halt sozusagen das, was du eingangs gesagt hast, die Cup-Atmosphäre in einem Auswärtsspiel. Da musst du dann halt einfach sozusagen darf sein und präsent sein, aber grundsätzlich, also ja, so, ehe wir zu Manchester City hätten fahren müssen, zu Liverpool oder zu Newcastle, nehme ich natürlich das.
Absolut.
Gut, machen wir einen Haken hinterm Pokal, gucken wir noch auf den Mittwochabend, weil wir am 22. März Liga-Pokalfinale spielen, ist das Premier League-Spiel von diesem Spieltag schon vorgezogen worden auf Mitte Februar. Kann man jetzt sagen, i, noch ein Spiel im Februar, bäh, bäh, überhaupt nicht gut. Andererseits können wir vorlegen gegenüber Manchester City, deren Spiel gegen Crystal Palace, wahrscheinlich erst, wenn ich es gelesen habe, möglicherweise in der allerletzten Woche vor dem letzten Spieltag stattfinden könnte, wegen Teilnahme an den Pokalwettbewerben und Europapokalwettbewerben. Da würde ich doch sagen, ja, dann nehmen wir das doch mal mit und im Idealfall stehen wir dann auf 7 Punkte Vorsprung.
Genau, psychologisch sicher ein Vorteil, weil wir jetzt auch an den Spieltagen, hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche gesagt, immer nur nachziehen, weil wir immer Sonntagabend spielen. Das heißt, mal so ein Spiel vorne zu haben, ist psychologisch, glaube ich, schon besser, wenn du auf die Tabelle guckst, weil gefühlt wird ja dann oft außer Acht gelassen, die gespielten Spiele, sondern man guckt nur
Ah,
drauf und sieht,
ja.
okay, 7 Punkte. Ja, auch zu
Ja,
unserem Nachteil, wo ich mir auch oft denke, ja, ihr hattet 9 Punkte Vorsprung, ja gut, wir hatten aber auch ein Spiel mehr. Das
das hat mich ja
muss man auch
wahnsinnig
dazu sagen.
gemacht. Wir
Ja.
hatten nie 9 Punkte Vorsprung. Also
Ja.
es waren immer 6 und wir haben
Ja.
jetzt halt einfach 2 Punkte verloren durch das Remis in Brentford und dann sind es jetzt halt 4. Klar, das Gute ist, dass City aber auch kein so einfaches Spiel hat mit Newcastle am Wochenende, wobei, ja, wird man sehen, wie einfach das dann ist. Aber grundsätzlich haben wir jetzt einfach mit den Spurs und Chelsea dann auch, ja, zumindest ist auf dem Papier machbare Aufgaben, aber Derbys, weißt du ja, wie es ist, gerade ja, auswärts
eigene bei den Spurs, Gesetze.
Eigene Gesetze, so ist es. Deswegen nimmt man, glaube ich, so ein Spiel gegen die Wolves noch dankend an. Darf man die Wolves unterschätzen? Kann man die Wolves unterschätzen?
Naja, nach dem Hinspiel, wie schwer wir uns da getan haben, mit zwei Eigentoren noch in der letzten Minute das Spiel gewonnen. Klar, wenn man die ganze Saison sieht, ist absolut unterirdisch und das ist alles andere
Spiel,
als.
Die haben ein Spiel gewonnen und 16 Tore bisher geschossen. Ja, 16.
Ja, das ist, also da darf es eigentlich gar keine Diskussion geben, aber ja, wie es halt immer so ist, wir haben es im Hinspiel auch gesehen, es war jetzt nicht wirklich einfach. Und ja, müssen wir gucken. Ich hoffe, dass die Spieler den Schwung, wie gesagt, jetzt mitnehmen aus dem Wochenende, aber auswärts halt bei den Wolves, ja, ist jetzt auch nicht das Allereinfachste, aber alles andere als ein klarer Sieg darf eigentlich nicht dabei rausspringen.
Nee, also wenn du Titel holen willst, darfst du da nicht ansatzweise stolpern und zum anderen. Sag ruhig.
Da vielleicht noch ein Satz zu dem Brentford-Spiel. Da musste ich wirklich nach 2 Minuten dann auch auf den englischen Kommentar wechseln, als der Kollege im deutschen Kommentar angefangen hat mit alles an absoluter Pflichtsieg. Da denke ich mir, hast du mal die Formtabelle der letzten 10 Spiele geguckt? Da waren wir, glaube ich, Erster, Brentford Zweiter. Und dann sagt der Kommentator, ja, ein absoluter Pflichtsieg für Arsenal, auswärts bei Brentford. Da habe ich mir auch gedacht, naja, also das vielleicht nicht. Morgen würde ich das unterschreiben, wenn er dann sagt, absoluter Pflichtsieg.
Ja, ich habe ja gesagt, aus den 3 Auswärtsspielen Brentford, Wolves, Spurs und 7 Punkte sind wir. Das heißt, aber die 3 bei den Wolves habe ich immer mitgerechnet. Und ja, wie gesagt, also eine Mannschaft, die jetzt erst einmal gewonnen hat, selbst wenn die vor eigenem Publikum spielen, aber 16 Tore geschossen bisher erst. Also das, ja, also im Idealfall spielst du das einigermaßen souverän aus einer Führung heraus weg, gehst nicht in Rückstand. Ich glaube, das ist auf alle Fälle zu vermeiden. Und wie gesagt, mit der offensiven Harmlosigkeit, die die Wolves halt zeigen, selbst ein Tor machen oder 2 und dann meinetwegen auch versuchen, das Ganze irgendwie durch Mauern über die Zeit zu bringen oder es irgendwie defensiv kontrolliert zu spielen, wäre aus meiner Sicht schon das Ziel. Glaubst du, dass er irgendwie groß verändert, aufstellungsmäßig? Oder ich hätte jetzt gesagt, die beiden Spiele wirft dann nochmal wieder alles rein, weil dann eine Woche Pause ist. Also glaube ich, dass jetzt schon die 1A-11 dann auch am Mittwochabend spielt.
Ja, denke ich auch. Ja, bis Sonntag ist ein bisschen Zeit und dann, wie gesagt, eine Woche Pause.
Vermute das würde auch bedeuten, Raya am Tor, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori oder Inkapi, je nachdem. Ja. So wie Mandy Rice. Und dann die große Frage, wer Mittelfeld spielt.
Ja, ich also vermute fast.
Also Madueke, Saka, Eze, einer von den dreien muss auf die Bank. Wenn Gyökeres vorne spielt und Trossard auf der linken Seite, wovon wir ausgehen. Ich glaube, Trossard bei den Wolves eigentlich immer ganz gut. Wobei es und Martinelli von der Bank ist eigentlich auch ein Wolves-Spiel war. Dankbar gerne genommen. Keine Ahnung. Ja. Also gut, du sagst Eze, glaube ich auch. Das würde bedeuten, dass entweder Madueke oder Saka auf die Bank müssen. Und ich tendiere dazu, dass ich Saka auf die Bank setzen würde, weil es, glaube ich, eine Gelegenheit ist, ihm noch mal ein bisschen Verschnaufpause zu geben.
Ja, also wenn es jetzt wirklich so ist, dass er nicht topfit ist, würde ich das auch bevorzugen. Es kommen noch genug wichtige Spiele und da muss er jetzt nicht unbedingt auswärts bei Bulls spielen.
Form entscheidet aus meiner Sicht auch. Also Madueke hat, glaube ich, von allen Spielern die beste Bilanz momentan, was Tore und Assists in den letzten 5 Spielen angeht. Und ganz ehrlich, warum ihn dann auf die Bank setzen? Ne? Also Arteta hat ja auch mal gesagt, irgendwie Merino hat einen Hattrick in der Nationalmannschaft gemacht. Ich lasse den halt spielen, stellt sich dann halt die Frage gar nicht. Du musst den Schwung dann quasi mitnehmen. Muss man dann mal gucken. Also wir wissen ja immer nicht, wie fit die einzelnen Spieler sind. Aber gut, aber du glaubst auch Gyökeres vorne und nicht Jesus?
Ja, glaube ich schon.
Ja, denke ich auch. Und im Idealfall kann man da auch, wenn es gut läuft, ein bisschen rotieren und wechseln. Aus meiner Sicht mache ich mir eher ein bisschen Sorgen um Subimendi und Weiss, aber die haben ja jetzt nicht gespielt am Sonntag, von daher, oder wenig, ein paar Minuten nur, der Subimendi. Ja, 4 Punkte Vorsprung vor City, 7 wären es dann im Idealfall, sieht dann schon wieder besser aus. Und wie gesagt, dass wir dann einfach schon ein Spiel mehr haben, das interessiert einfach nicht.
Genau, sehe ich das auch.
Ja, vor allen Dingen, je später das Nachwuchsspiel von City dann angesetzt wird, desto besser wäre es. Ne? Also wenn die relativ zeitnah wieder gleichstellen können, wäre natürlich blöd. Ich habe gesehen irgendwie, dass das unter Umständen wirklich erst im Mai stattfinden kann.
Ja, ich frage mich dann, wie es dann sein wird, wenn wir und City ins FA Cup Halbfinale, glaube ich, kommen, weil dann ab dann ist ja wieder auch zeitgleich zur Premier League, dann wird es irgendwann zeitlich noch schwierig, die ganzen Spiele unterzubringen. Aber ich denke,
es gibt da noch zwei freie Wochen noch. Ja. Die letzte vor dem letzten Spieltag und dann gibt es irgendwo dazwischen wohl noch mal eine. Da man im Idealfall davon ausgeht, dass City jetzt im Pokal auch schon weiterkommt, wird, müssen die auf alle Fälle ein Spiel in der letzten Woche machen. Ja. Gut, wir werden sehen. Keine Ahnung, vielleicht scheiden sie auch vorzeitig aus der Champions League aus. Weil sie vielleicht gar nicht so gut sind, wie sie ständig gemacht werden, wird man sehen. Dann hätten sie im April ein paar freie Termine. Was nicht heißt, dass wir auch nicht ausscheiden können. Ne? Also auf 4 Hochzeiten tanzen wir und das, keine Ahnung, bin gespannt, wie lange wir das durchhalten. Und also wie gesagt, aus meiner Sicht, mir wäre es lieber, wir gewinnen die Premier League und scheiden meinetwegen dafür in der Champions League dann aus. Also, ich würde den nationalen Titel diese Saison lieber nehmen.
Wenn man es unterschreiben und damit festmachen könnte, wäre ich auch dabei, ja.
Einfach nur, um auch die Diskussion quasi, dass die Diskussionen in England dann mal aufhören oder so. Ich glaube, mit dem Champions League-Titel hast du dann immer noch den, der ist in dem Sinne schon europaweit höherwertiger, aber ich glaube, du brauchst jetzt mal so einen Premier League-Titel auch, damit diese Diskussionen aufhören. Wir werden es sehen. Am Mittwochabend, 21 Uhr, natürlich bei Sky zu sehen, unser Auswärtsspiel gegen die Wolves. Und am Sonntag 17:30 dann Derby bei den Spurs mit neuem Trainer. Und ich glaube, die Spurs hatten jetzt fast 2 Wochen Pause. Die sind also überhaupt nicht im Rhythmus.
Genau, sehe ich auch immer so. Also deswegen, ich finde das auch immer, das eine ist immer, ja, ich muss so viel spielen, aber das andere ist, ich bleibe halt im Rhythmus. Ja, solange es einigermaßen handelbar ist mit Rotieren, bevorzuge ich, glaube ich, lieber einen Spielrhythmus als 2 Wochen Pause.
Definitiv. Und wie gesagt, uns ist dieses Trainingslager damals ist auch nicht so gut bekommen. Von daher, ich bin auch eher für Rhythmus. Aber es ist schon wieder eine sehr entscheidende und wichtige Woche. Sehr entscheidende, wichtige nächste Tage. Es
wie vermutlich alle Wochen diese Saison noch.
Ja, es ist Katastrophe. Ich weiß gar nicht. Bin dann froh wirklich, dass nach dem Spurs-Spiel eine Woche Pause ist. Zumal gegen Chelsea ein bisschen die Auflage vom Halbfinale Liga-Pokal ist und so. Das könnte aus meiner Sicht auch wieder gallig werden.
Ja.
Gut, wir werden es besprechen in dieser Runde, dann in der nächsten Woche. Simon, ich glaube, ich greife vielleicht auf Christian wieder zurück, wobei wir schauen mal, wir gucken mal.
Schauen wir mal. Ich stehe mal parat.
Ja, je nachdem, wie es läuft. So oder so, ansonsten sprechen wir zeitnah auf alle Fälle zu dritt dann wieder. Dann danke erstmal für deine Zeiteinschätzung, Expertise. Dann schließen wir Episode 329 und ja, hoffen auf 3 Punkte am Mittwochabend bei den Wolves und alles Weitere wird sich dann ergeben. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Danke, Simon.
Gerne.
Tschüss.
Ciao.